Kaffee machen?
Klappe!
Hallo! Die Hallo. Tür geht zu. Hallo. Ist noch alles nicht mal fertig, aber wir fangen an, weil wir wollen jetzt, zeigen, dass wir wollen euch beweisen, dass wir zusammen im Raum sind.
Wir müssen nämlich auch nicht wie sonst mit Hallo Antonia, Hallo Philipp anfangen. Ja.
Haben wir trotzdem.
Wir sind im selben Raum und ich mache eben den Kaffee.
It's the best. Philipp macht den Kaffee. Wir sitzen in einer wunderschönen Küche hier in Brandenburg.
Du musst weiterlabern, weil ich bin sehr weit weg.
Ich habe mich entschlossen, Philipp zu besuchen. Wir hatten es angekündigt. Und jetzt bin ich hier und sitze hier in den Anziehsachen von Philipp, in der Joye Fox, sagt man in NRW, und dem Oberteil. Sieht richtig gut aus, weil ich gestern dann auf dem Weg hierhin, als mir ein kleines Malheur passiert. Jetzt habe ich nicht so viele Anziehsachen mit. Philipp sagt, ich soll darüber nicht reden. Tue ich aber! Und deshalb erzähle ich jetzt, dass ich meinen Koffer auf dem Bahnsteig einfach hab stehen lassen, meine Lieben.
Falls ihn jemand findet, bitte an.
Da steht nichts drin, das ist das Problem.
Ja, aber ja.
Naja.
Es ist, jetzt kannst du wieder drüber lachen, hast du aber lange Zeit nicht gekonnt.
Nee, es war schlimm.
Aber eigentlich das, was daran auch zumindest interessant ist, ist, dass du auf dem Bahnsteig Vögel gefilmt hast und vielleicht bist du abgelenkt gewesen.
Ja, diese Vögel könnt ihr jetzt bei unserem Instagram-Account gut.zu.vögeln.podcast könnt ihr euch das angucken. Diese beiden kleinen Stories, so nennt man die ja, über Stare, die ich am Bahnhof gedreht habe, waren, ich würde mal sagen, 2 Sekunden, bevor ich dann in die Bahn eingestiegen bin und den Koffer habe einfach stehen lassen. So.
Das heißt, die Stare sind mit Schuld. So, ich mache die Geräusche, muss ich entschuldigen.
Jetzt kommt der Kaffee.
Genau. Es ist sehr ungewohnt für uns und wir hoffen, dass wir nicht irgendwie jetzt total ablosen, weil wir saßen uns noch nie gegenüber. Ich glaube, das ist Standard bei anderen Podcasts, Ich glaube ja. Ich glaube, das ist ziemlich häufig so, dass sich die Menschen, also ich habe das gesehen bei manchen, die bei Instagram dann auch Fotos davon posten und so, dass die Menschen sich so gegenüber sitzen. An ihren Laptops und dann direkt so recherchieren
macht
und so.
Macht doch eigentlich Sinn.
Macht total Sinn. Nicht, wenn wir so viel Wissen schon einfach haben, wie wir haben.
Richtig.
Über die Vögel.
Richtig. Dann kann man auch einfach im Bett liegen oder in der Badewanne.
Das machen wir dann nächste Woche.
Ja.
Nein, heute sitzen wir uns einfach gegenüber. Wir haben aber gar keinen Laptop offen.
Haben wir angemacht eigentlich?
Wir haben auch angemacht. Okay, das läuft schon seit 3 Minuten.
Wunderbar.
Wir haben keinen Laptop offen. Hier liegen ein paar Vogelbücher tatsächlich.
Ja, schöne Vogelbücher. Sollen wir die mal nennen?
Ja.
Das ist einmal Atlas deutscher Brutvogelarten. Das ist ein Riesenwälzer. Und das süßeste Rotkehlchen vorne drauf.
Davon habe ich schon mal irgendwann erzählt, weil das ist ein Riesenbuch, was nicht über die Arten geht, wie sie aussehen und so weiter. Also kein Bestimmungsbuch, wollte ich sagen, sondern es ist ein Buch, wo es um das Vorkommen geht. Und über 30 Jahre lang hat wer ist der Herausgeber nochmal?
Stiftung Vogelmonitoring Deutschland und dem Dachverband Deutscher Avifaunisten Münster.
Genau, das ist also sozusagen ein riesiges wissenschaftliches Werk, weil 30 Jahre lang wurden die Bestände erhoben. Und deswegen ist in diesem Buch sind ganz detaillierte Karten, wo die Vögel noch in welchen Beständen leben und wo sie abgenommen haben, zugenommen haben etc. pp. Also es ist eine Fachliteratur, die hier liegt.
Und wir können das ja gleich mal abfotografieren und in die Story reinmachen. Weil das ist so ein schöner Cover, schönes Cover. Ja.
Hattest du noch eine Tasse eigentlich?
Ich hatte eine Tasse, die habe ich da hingestellt. Jetzt stehe ich mal kurz auf.
Ja.
Das kannst du ja mal vor.
Ja. Und dann liegt hier das Buch Die Vögel Europas von John Gould. Und das ist das habe ich noch gar nicht so lange, aber das musste ich mir kaufen, weil es so schöne Zeichnungen hat. Und diese Zeichnungen sind sogar Originalzeichnungen. Also ich schlage gerade auf und sehe John Gould. Das ist ein alter Biologe und einer der größten Ornithologen aus Großbritannien. Eine große Birding-Nation, die Briten.
Die größte, oder?
Ich glaube auch die größte. Und schenk dir mal selber den Kaffee an, bitte, weil ich kann nichts gleichzeitig tatsächlich. Es ist gerade schon sehr anstrengend hier reden und lesen und atmen. Genau, und John Gould ist ein sehr, sehr bekannter Ornithologe, ich weiß gar nicht, im 19. Jahrhundert hat er gelebt und der hat, war einer der ersten, der sozusagen die Vögel nicht einfach nur gezeichnet hat, sondern er hat sie gezeichnet immer in einem, in ihrem Habitat, also noch mit so einer Zusatzinfo dazu. Also man sieht zum Beispiel, ich habe gerade einfach mal aufgeschlagen, der Baumfalke, Falco subueto, das ist sozusagen der kleine Bruder vom Turmfalken, ein wunderschöner Falke, lebt aber eher in Wäldern und jagt zum Beispiel offenbar große Libellen, weil dieses Bild ist ein wunderschöner Baumfalke, wie er eine Libelle in den Krallen hält. In, so. Das ist einer der ersten gewesen, der sozusagen nicht einfach die Vögel gezeichnet hat, sondern immer mehrere, jetzt habe ich den Eisvogel zum Beispiel, wie er ein Fischchen im Schnabel hat, also mehrere Details hinzugefügt hat, wie die Vögel leben, wo sie brüten manchmal. Also ein ganz tolles Buch. John Gould ist der lebt schon lange nicht mehr, wie gesagt, 19. Jahrhundert. Es sind seine Zeichnungen und mit Texten versehen, die Vögel Europas. Und vorne drauf ist
die Rauchschwalbe.
Ist die Rauchschwalbe.
Die wir ja heute behandeln.
Die wir heute behandeln.
Nachdem wir, aber müssen wir noch ein bisschen erzählen, was wir gesehen haben. Wir müssen
morgen einen Report machen, ja. Beziehungsweise auch einen gestern Abend Report
vielleicht. Richtig, wir haben viel erlebt. Zum ersten Mal zusammen. Das finde ich jetzt wirklich wichtig, dass wir das erzählen. Das
und wir haben sogar, können wir gleich nochmal zu kommen, wir haben sogar Rauchschwalben gesehen, was man ja Mitte September gar nicht mehr so vermuten könnte. Aber dazu...
Kann man die unterscheiden, wenn die fliegen? Oder woher wusste der oder ihr, dass das Rauchschwalben waren?
Also man kann das, wenn man, glaube ich, so wie ich, viel mit Schwalben sich umgibt, kann man das unterscheiden.
Die, vom Fliegen, vom Jizz.
Ja, vom Flug-Jizz. Rauchschwalbe wurde früher auch Gabelschwalbe genannt, weil sie ganz klar diese auseinanderstehenden, langen, schmucken Schwanzfedern hat.
Ja. Und ist das dann eine Mehlschwalbe?
Oder nee, was? Das ist ein Jungvogel. Antonia zeigt gerade auf ein Bild, wo ein Jungvogel gefüttert wird und die haben noch nicht diese Schwanzfedern so ausgeprägt.
Ja.
Mehlschwalben sind viel kompakter und im Jizz wirken die irgendwie... Wirken die dicker.
Ja.
So, das ist es. So, ich muss mir noch eben so Milch aufmachen. Aber Antonia, erzähl doch mal, wenn wir schon vom Morgenreport reden wollen, können wir ja vom... Sollen wir jetzt von heute Morgen erzählen? Was hast du heute für Vögel gesehen?
Ja, heute habe ich als erstes, glaube ich, Spatzen gehört. Hier auf dem Hof von euch. Aber viel interessanter, ich möchte über Berlin reden, wo ich ja auch nach 6 Monaten zum ersten Mal war. Jetzt nach Corona oder mit Corona, ist ja immer noch... im Gange war ich für einen Dreh oder für mehrere Drehs in Berlin und unter anderem habe ich mich mit Claudia Wegwort getroffen, mit der ich ja die Spatzenretter zusammen machen, die Berliner Spatzenretter, von denen wir auch schon mal erzählt haben. Und sie bat mich, komm noch mal bitte vorbei und nimm das auf hier, wir bekleben die Fenster im Britzer Garten und das sieht man nicht so häufig, weil es auch nie passiert, ne? Nämlich dahin gefahren.
Gegen Vogelschlag, muss man dazu sagen.
Genau, also das wollte ich jetzt. Das kommt jetzt. Und dann gehen wir dahin. Und kennst du den Britzer Garten?
Ich kenne den Britzer Garten.
Voll schön.
Super schön.
Noch nie da gewesen.
Super schön. Da gibt es auch so ein altes Schloss.
Das ist der Club für alte Menschen. Wir sind da reingefahren. Da waren nur so Senioren, die Hand in Hand da rumgelaufen. Es war so, Christoph.
Hand in Hand mit Maske.
Hand in Hand da durchgelaufen sind. Und das war wie so eine Party für. Da dürfen ja keine Hunde rein. Das war so die Party für die Senioren, muss man echt mal sagen. Super und alle schön. Wirkten total verliebt.
Ach süß. Oh
Mann, mega süß. Ja, es war wirklich süß.
Also Britzer Garten ist, glaube ich, ist sogar noch ein Stadtteil von Neukölln. Also südlich, sehr weit südlich. Ist super schön. Super
wirklich, schön, also kann ich nur empfehlen. Und da sind wir dann durchgefahren als Assis mit Blinklicht mit dem Auto.
Weil ihr Kamera-Equipment
habt. Genau, und Presse, weil wir wichtig sind.
So.
Einfach so. Sind wir da angekommen und dann haben wir eben die Bauarbeiten gefilmt. Ich habe das auch gepostet. Ne? Und also jetzt, da ist eben ein Bau und vor dem Bau, der ist verglast, vor dem Bau sind so Holzstäbe. Man würde denken, jeder Vogel fliegt da nicht rein, weil da ja diese Holzstäbe davor sind. Das sind so Designdinger.
Sind die dafür da, dass kein Vogel
vorfliegt? Nee, die sind Design, denke ich. Und vielleicht im Nachhinein dachten die, ach ja gut, dass da wird dann kein Vogel gegenfliegen. Das Gebäude ist innerhalb so ein Parks, ist ja klar. Und ja, und dann ist denen aufgefallen, dass immer mehr Singvögel dagegen geknallt sind. Und dann haben sie eben, weil die eben auch Ökologie und sowas machen und Naturbildung, haben sie dann die Claudia über Umwege kontaktiert und sie ist dann dahin und hat eben jetzt diese Beklebung erwirkt. Mit so dünnen Streifen habe ich auch gepostet. Vielleicht können wir das auch in der Story
Das machen wir dann, wenn es online geht nochmal. Genau, es ist ja so versetzt, genau. Wenn wir jetzt die Folge aufnehmen, dauert es ja noch ein paar Tage. Dann machen wir nochmal den Post dazu, wenn es online geht.
Und dann haben wir das gemacht und waren dann da dran, haben das Ganze aufgenommen und dann hat die Frau, die da arbeitet, auf einmal gesagt, ach ja, kommt mal mit, da ist ein Eisvogel gegen die Scheibe geflogen.
Hm.
Und innerhalb der 2 Stunden, die wir da waren, war schon wieder eine Kollision passiert. Dann sind wir dahin, haben den Eisvogel, ach Mann, das war so traurig. Das sind so schöne Vögel,
ja.
So krass, die da liegen zu sehen, diese Farben.
Das ist krass.
Dass das überhaupt in Deutschland, ja, wie so... Echt krass.
Edelstein hätte ich fast gesagt. Eisvogel ist auch eigentlich noch in unserer Dose, ne? Aber kann man super im Winter machen, weil Eisvogel ist... ich möchte jetzt nicht lange über den toten Eisvogel reden, das ist nämlich ziemlich traurig, ich habe das Foto gesehen. Aber Eisvogel ist eine super Winterart, weil die tatsächlich auch hier überwintern oder es kommen welche aus dem Norden. Und ich finde, im Winter ist es nochmal, weil alles so grau ist, dieser Vogel, freue ich mich schon drauf.
Ja.
Eisvogel machen wir. Aber wo du gerade von dem Dreh erzählst, Stichwort Vogelschlag, das Fachwort dafür, wenn Vögel vor Scheiben fliegen, müssen wir vielleicht mal die Claudia einladen. Wir wollen ja. irgendwie, ich würde schon gerne nochmal ab und zu einen Gast haben, wo man wirklich jemand, der noch tiefer in so eine, in so eine Thematik reingehen kann. Und die Claudia ist ein super Gast für sowas, weil Vogelschlag ist ein Riesenthema.
Über 100 Millionen Vögel alleine in Deutschland verenden da dran. Das ist ja unglaublich, überleg mal bitte. Und da gab es wirklich sehr viele interessante Infos, auch für Privatpersonen. Und deshalb umso wichtiger, dass wir das machen, weil es war ein winziges Fenster, wo dieser Vogel gegengeknallt ist. Das war keine riesen Glaswand.
Nee, das hängt ja auch damit zusammen, was ist gegenüber, wie spiegelt sich die Sonne. Also es gibt zum Beispiel einfach auch Fenster, wo nie ein Vogel vorfliegt, aber das... Sowas kann man alles planen. Und das Ding ist, dass die Architektur oder der Städtebau, auch in Berlin, ich habe gerade in Neukölln gesehen, wie ein riesen Haus gebaut wurde, komplett verglast. Und ich sehe da schon die Wolken, wie sie sich drin spiegeln. Wenn ich da ein Vogel wäre, wäre ich da vorgeflogen.
Ja.
So, und die Architektur und der Städtebau, die kümmern sich um sowas einfach nicht, also gar nicht, viel zu wenig. Und darüber sprechen wir dann mal in einer Folge über den Vogelschlag.
Ja, das müssen wir machen.
Aber zum Thema... Morgenreport, würde ich sagen, wir machen noch mal ganz kurz einen Gestern-Abend-Report, oder?
Ja, ganz wichtig. Dann mach du mal, erzähl mal bitte erstmal. Also du bist ja auch in der Region hier beheimatet.
Wir waren gestern bei einer Vogelführung und zwar überwintern ja hier nicht. Die Zugroute der Kraniche, davon habe ich ja in der Kranich-Folge schon mal erzählt, dass die Kraniche über unsere Region hier in Südbrandenburg ziehen, Richtung Spanien dann. Und es gibt hier auf den umliegenden Feldern und Wiesen rasten sie auch, habe ich auch erzählt. Man sieht sie hier, wie sie fressen. Und Kraniche übernachten gerne oder immer im Wasser aus Schutzgründen. Sie möchten nicht vom Fuchs oder auch vom Wolf hier gesehen, gefangen, gefressen werden. Und deswegen stehen sie immer im Wasser, wenn sie übernachten. Und dafür sammeln sie sich jeden Abend und kommen dann aus allen Himmelsrichtungen eingeflogen, wenn die Sonne untergeht. Und gestern Abend um 18 Uhr haben wir eine kleine Vogelführung gemacht hier in Vaninchen. Vaninchen ist ein kleiner Ort, der wurde weggebuddelt. Das war ein Kohleabbaugebiet gewesen, noch in den 80ern. Und dafür wurden einige Orte weggebuddelt und dieses Gebiet, unter anderem der Ort Vaninchen, den gibt es jetzt nicht mehr. Das ganze Gebiet heißt jetzt aber so, weil der bekannte Tierfilmer Heinz Sielmann und seine Frau Inge Sielmann das gekauft haben, beziehungsweise eine Stiftung gegründet haben, die Heinz-Sielmann-Stiftung. Heinz Sielmann lebt nun nicht mehr, aber die Stiftung lebt weiter und die haben dort riesige Flächen von diesen alten Kohletagebauten aufgekauft und dort darf sich jetzt die Natur frei entwickeln. Das ist wirklich schön zu sehen. Der Tagebau wurde geflutet und es ist ein Riesenhabitat geworden für viele, viele, viele Vogelarten und viele Insektenarten auch, wie uns erzählt wurde. Genau, und während uns das alles erzählt wurde, flogen dann die ersten Kraniche ein, die dort nämlich auch übernachten.
Das war schön, ja.
Da ist nämlich so ein Moorgebiet dahinter und da haben sie eben einen sicheren Ort. Und es war Wahnsinn zu sehen, wie ganz hinten am Himmel so kleine... wie aufgereiht an einer Schnur kleine Vögelchen kamen, dann haben sie ihren typischen Ruf gerufen. Genau, und es waren jetzt nicht so endlos viele, aber meine Erfahrung auch aus Linum und anderen Gebieten sagt, dass so Mitte Oktober eigentlich noch besser ist.
Und es ist so schön, die wirklich zu sehen, weil ich habe ja, wir haben ja drüber geredet, aber ich hatte die lange nicht mehr fliegen sehen. Da ist mir auch nochmal bewusst geworden, warum alle so gerne Kraniche beobachten, weil die so schön in der Luft sind, ja, wenn die fliegen, ne?
Ja, die sind einfach auch riesig. Also die sind nochmal...
Ja, stimmt.
Die sind glaube ich, das glaubt man gar nicht, wenn man die so in Vogelbüchern und so sieht, aber ich glaube, die sind doppelt so groß wie so ein Fischreiher oder so. Und das ist ja schon auch viel größer als ein Storch.
Ja.
Und das wird einem dann bewusst. Wir hatten auch Ferngläser, der nette Ornithologe, der Ranger, der die Führung gemacht hat, hat Ferngläser verteilt, was auch cool war, weil ich habe kein gutes Fernglas. Das ist meine nächste große Investition. Aber da kann man ja auch, wie beim Autokauf, keine Ahnung, da gibt es ja, wenn man keine Ahnung hat, dann weiß man nicht, wo man anfangen soll. Wir haben uns gestern aber beraten lassen und jetzt werden wir, also ich werde mir auf jeden Fall bald eins holen, weil ich wieder gemerkt habe, selbst wenn man jetzt nicht jedes Wochenende birden geht, aber es ist schon echt, also es war geil, die einfach so nah zu sehen durch ein Fernglas.
Total.
Und, genau, oder ich habe ja auch zum Beispiel bei uns im Garten den Pirol, den man immer nur hört. Und ich glaube, wenn ich ein Fernglas hätte und mich mal eine Stunde hinsetzen würde, würde ich ihn auch sehen.
Ja, das sollte man machen.
Ja, auf jeden Fall.
Also wenn wir, so viel wie wir uns damit beschäftigen, wäre ein gutes Fernglas nicht schlecht.
Ja.
Muss man ganz klar sagen. Habe ich gestern auch echt gesehen.
Also jemand, der die Ahnung hat und Lust hat, kann uns auch gerne schreiben. Also
wir mit haben einer auch
Fernglas-Empfehlung. Ein paar, ne? Genau, ich, genau so. Also, weil man kann, falls ihr euch jetzt wundert, hä, wieso Fernglas, was ist denn daran so schwierig? Also, so ganz normal ist 1000 Euro ist kein Problem bei einem Fernglas.
Ja.
Und der Ornithologe, der das gestern geleitet hat, hatte so ein kleines Fernglas, das sah nicht besonders aus, hat 2500 Euro gekostet.
Ja.
So, deswegen, also man kann natürlich auch eins für 400 kaufen, aber...
Die auch, der eine hat uns das ja angezeigt, dieses... Das, ich glaube, ab 300 kriegst du auch ein gutes. Also ich glaube, das ist dann schon ein gutes Fernglas.
Ja.
Aber ich meine, der ist ja ein Arbeitsutensil von dem.
Ja.
Ne? Der wahrscheinlich hat das auch die Arbeit bezahlt, dass der eben einfach...
Ja, oder ich glaube auch, dass die auch lange halten. Also die werden halt, wenn es nicht runterfällt, wie auch immer, oder wie so eine gute Kamera, da geht es ja viel auch um die Linse, die da drin ist. Also und die hält einfach für immer quasi.
Ja.
Und deswegen ist es, glaube ich, so, wenn du das beruflich machst, einmal eine Investition und dann, der kann es bestimmt von der Steuer absetzen. Also bestimmt hat sie...
Das denke ich auch, die Siemann-Stiftung.
Genau.
Ja. Und was ja auch klar ist, also jeder Ornithologe, der wirklich arbeiten muss und arbeitet, braucht ein gutes Fernglas. Der hat mir übrigens, der Mike, ein Freund von mir, erzählt, dass Swarovski Ferngläser auch macht.
Ja.
Da müssen wir vielleicht mal, wir haben ja überlegt, dass man jetzt hier so mal richtig, richtig Kohle scheffelt. Da könnte man doch mal Swarovski anfragen, ob die nicht gut zu Vögeln, ob die nicht Bock haben. Ich glaube, wir passen gut in deren Portfolio.
Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich habe tatsächlich, ich habe sogar einen Katalog hier liegen von Swarovski, mit den Ferngläsern. Ich habe noch nicht reingeguckt. Können wir nachher mal
überleg
machen.
Überleg mal bitte, haben die nicht so einen schlechten Ruf, weil die irgendwie in Afrika irgendwelche...
Bestimmt irgendwelche Diamanten, weiß ich nicht. Wollen wir jetzt hier
wir
nicht,
willst
du nicht. Nee, aber Swarovski macht total die, macht schon mit so, mit Bördern. Bei Instagram habe ich gesehen, Werbung. Kann ich dir zeigen.
Ja, okay, gut. Dann müssen wir, da werden wir uns nochmal hier ganz gemütlich drüber unterhalten.
Wir wollen jetzt auch hier nicht, wir sind ja nicht käuflich. Wir wollen jetzt keine, keine Fernglas-Werbung machen. Was gestern auch dann noch dort rumgeflogen ist, was mich sehr gefreut hat und gewundert hat, war ein Schwarm neben vielen Staren, ein Schwarm Schwalben, Rauchschwalben.
Stimmt.
Und da bin ich ja so ein bisschen, dachte ich so, weil bei uns am Hof sind die wirklich schon weg, schon länger. Man kann ja fast die Uhr danach stellen, der 8. September, ich habe es auch noch schon mal gesagt, aber ich finde es so schön, den Spruch meiner katholischen Oma, an Maria Geburt ziehen die Schwalben Furt. Und Maria Geburt ist ein katholischer Feiertag am 8. September und es stimmt eigentlich plus minus immer. Also das ist, wird dann auf einen Schlag leider sehr, sehr still am Himmel, weil das war so das letzte große Zwitschern.
Ja.
Deswegen habe ich mich gestern gewundert, dass dort auf einmal wieder Schwalben flogen. Und es waren sogar viele dann immer mal wieder, Rauchschwalben. Und er hat uns erzählt, dass die tatsächlich da im Schilf übernachten auch.
Aber was ich nicht verstanden habe, waren das jetzt Ziehende oder waren das noch welche, die sich hier gesammelt haben?
Also das konnte er natürlich nicht sehen.
Okay.
Aber ich kann mir vorstellen, vielleicht auch teils, aber man muss sich ja vorstellen, Rauchschwalben zum Beispiel, um die geht es ja heute primär, leben ja auch in Schweden oder in Skandinavien. Mhm. So. Und Vögel, die dort jetzt irgendwie Anfang September losfliegen, die ziehen jetzt hier durch und suchen sich natürlich auch Ecken, wo man gut pennen kann, wie zum Beispiel, also sicher pennen kann, wie zum Beispiel so Schilfgürtel an dem, Schutzgebiet, wo wir gestern waren. Deswegen kann es auch gut sein, dass die aus Skandinavien kamen und durchgezogen sind, weil es war schon auffällig, dass die in so einem Schwarm waren, finde ich. Es war schon...
Und die ziehen dann im Schwarm?
Die ziehen im Familienverbund auch, habe ich gehört. Also Schwalbenkolonien, wie bei uns hier am Hof auch, die sind, bei uns waren die auf einen Schlag weg. Also es war jetzt nicht so, dass erst zwei oder drei, die waren auf einen Schlag weg. Das heißt, dieser Familienverbund, so nennt man das dann, auch ganz süß, oft mit Tante, Onkel und so weiter, die brüten ja auch zusammen, nebeneinander oft, habe ich ja auch schon viele Bilder gemacht. Aber auch die, vor allem Mehlschwalben sind ja so Koloniebrüter, Rauchschwalben nicht ganz so eng aneinander, aber doch im selben Stall gerne.
Ja.
Und die ziehen angeblich auch gemeinsam weg. Genau.
Okay.
Was ich irgendwie ganz niedlich finde.
Wir haben ja heute, weil wir jetzt hier bei dir sitzen, das Parellbuch nicht zur Hand, sonst könnte man da jetzt vorlesen. Haben wir nett?
Ich finde es nicht. Ich weiß nicht, wo es ist.
Ist nicht so schlimm. Wir erzählen jetzt mal, wie der Vogel aussieht. Für die, die nicht, weil ich zum Beispiel Rauchschwalbe und Mehlschwalbe nicht genau vom Auge hatte, genau wie die aussehen. Lass uns doch mal die Rauchschwalbe erklären. Also du hast ja schon gesagt, diese Form, und ich glaube, die Rauchschwalbe hat wirklich diese typische Tattoo-Form, die man immer sieht, wenn man irgendjemanden vor sich hat, der sich eine Schwalbe wieder hat stechen lassen.
Das stimmt.
Weil, vielleicht zum Hintergrund, viele lassen sich ja als Tattoo einen Vogel in Form von einer Schwalbe stechen.
Ja, wobei ich sagen muss, das ist wahrscheinlich...
Die Silhouette.
Eher so 90er, oder? So Nullerjahre. Macht das noch jemand? So Schwalben?
Ich habe gestern...
Und Kirschen vielleicht in Friedrichshain. Ach, du hast gestern...
Ich habe mir gestern eine... Nein, also ich zum Beispiel habe eine Freundin, die eine Schwalbe...
auf der Stirn?
Auf der Hand hat, hier zwischen Daumen und Zeigefinger. Mhm. Hier drin habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt.
Nein.
Also, nee. Die hat das durchaus in den 90ern gemacht.
Ja, ich glaube.
Da hast du recht.
Ich glaube, das macht jetzt keiner mehr.
Ja, aber jetzt auf jeden Fall haben viele diese Silhouette sich stechen lassen. Das kann man sagen.
Genau, eine Schwalbe, da ist oft auch nicht ganz klar welche, aber was oft ist, und eine Schwalbe hat oft so einen sehr gegabelten Schwanz, auf jeden Fall in der Illustration, auch dann beim Tattoo zum Beispiel.
Ja.
Also quasi ein normaler Schwanz hinten und dann gehen so Schmuckfedern, nennt man die eigentlich keine Funktion haben, die nur hübsch sind. Das kennt man von so Paradiesvögeln auch, die so buschige Federn haben, die eigentlich nichts können, außer schön zu sein.
Ja.
Die sind beim Männchen übrigens auch länger als beim Weibchen bei den Rauchschwalben. Mhm. Und die sind eben charakteristisch für Rauchschwalben. Im Flug, wenn man sie da erkennen will, ganz klar. Und die sind auch oft auf diesen Tattoo-Schwalben, weil es irgendwie so das den Vogel noch klarer zu einer Schwalbe macht.
Ja, und ich weiß gar nicht, ob es das ist, weil es dann mehr wie eine Schwalbe aussieht oder einfach, weil es eine schöne Silhouette ist.
Ja, und besonders und einzigartig und ein bisschen verspielter.
Genau.
Ich sage das deshalb, weil die Mehlschwalbe zum Beispiel und auch die Uferschwalbe, die dritte Schwalbenart, die in Deutschland am häufigsten ist, kann man so sagen, also häufig sind sie alle nicht, aber die Uferschwalbe ist am wenigsten häufig, aber die drei, sagt man, sind die heimischen Schwalbenarten. Mehl- und Uferschwalbe haben eben nicht diese Schmuckfedern. Mhm. So. Dadurch wirken Mehl- und Uferschwalbe, ich spreche jetzt hauptsächlich von der Mehlschwalbe, weil die Uferschwalbe wirklich seltener ist, kompakter. Also wenn man in einem Dorf ist und irgendwie über einem fliegen Schwalben, auf den ersten Blick fliegen da Schwalben und wenn man dann genau hinguckt, kann man schon unterscheiden, ist das eine Mehlschwalbe oder eine Uferschwalbe oder versuchen am Jizz, also wie der Vogel sich gibt, wie er sich bewegt.
Die Erscheinung, ja.
Mhm. Die Erscheinung und da wirkt eine Mehlschwalbe eher kompakt und weiß tatsächlich, Mehlfarben, stimmt, weil die komplette Unterseite ist schneeweiß. Und bei der Rauchschwalbe, daher vielleicht auch der Name, wirkt es so ein bisschen wie so eine vergilbte Wohnzimmertapete, wo 30 stimmt. Jahre geraucht wurde.
Das stimmt.
Also so als Eselsbrücke vielleicht.
Ja, und der Kopf ist dann, hat eben dieses dunkelblau, Auberginen. Ne?
Genau, und oben auch, also die Oberseite der Rauchschwalbe und glänzt in der Sonne, ganz toll, ganz wer schön. Das mal gesehen hat, dann kommen da so lila Töne und so.
Ja. So wenn Grüntöne. Die da sitzen und mit sich so unterhalten, das müssen wir gleich vorspielen, diese Unterhaltung.
Das ist super süß.
Also wir haben doch mal in Albanien, als wir da gedreht haben, ganz close gehabt von Schwalben. Das waren Rauchschwalben, ne?
Das weiß ich nicht mehr genau. Es gibt noch eine Art, die im Mittelmeerraum vorkommt, die heißt Rötelschwalbe. Die sieht,
ach so, okay.
Die sieht der Rauchschwalbe ähnlich, ja. Hat aber so einen etwas gesprenkelteren Kopf. Könnt ihr euch mal anschauen, den Unterschied.
Nee, es war eine Rauchschwalbe.
Aber es gibt, genau auch, so es gibt auch Rauchschwalben.
Ja.
Aber wir haben in Albanien viele Nester von Rötelschwalben gesehen. Die sind nämlich außen am Haus und haben so einen Tunneleingang.
Ah, okay.
So, und das ist ganz klar, Rötelschwalbe, super, super schöner Vogel auch, aber gibt es wirklich nur am Mittelmeer.
Mm.
Plus Rauchschwalben gibt's, haben wir aber auch viele gesehen in Albanien,
ja.
Das stimmt. Die haben auch drinnen in diesem Schafstall da gebrütet und so.
Ja,
da
und haben also diesen dunklen Kopf und sind rötlich vorne oberhalb des Schnabels und unterhalb des Schnabels.
Die sind, glaube ich, also für absolute Laien, sie sind einfach mehrfarbig. Man hat ein rotes Gesicht, einen blauen Kopf, eine blaue Oberseite, schillernd und eine cremefarbene, dreckig weiße Unterseite. So.
Ja.
Und die Mehlschwalbe ist eigentlich zweifarbig, nämlich unten weiß und oben dunkelblau. Aber man muss dazu sagen, Mehlschwalbe schillert auch sehr, sehr stark.
Ich gucke jetzt mal gerade und suche mal den Gesang oder die Unterhaltung. Ich nenne sie gern die Unterhaltung oder die Laute des. Habe ich schon gefunden, mache ich mal an.
Ja, das ist das Süßeste, weil sie singen nicht richtig, aber sie quatschen so miteinander.
Nee, und dann gibt es doch manchmal dieses so ein bisschen, nein, ja. Okay, kommt jetzt, ja?
So süß.
Das meine ich.
Und es ist eigentlich schon Gesang, wenn man das mal beobachtet hat, dann ist richtig hier die Kehle so am Vibrieren.
Ja, und die singen richtig.
Ja.
Okay. Und an diesem dazwischen, diesem Teil, daran erkennt man, oder ich, Schwalben am ehesten.
Ist aber auch nur die Rauchschwalbe, die so macht.
Ja.
Dieses typisch Rauchschwalbe.
Aha, okay, gut.
Ja.
Gut zu wissen.
So ein Knistern fast schon. Also manchmal klingt es wie so ein raues Knistern.
Es sind schon extrem süße, sehr süße Vögel und auch bei denen, wie ja auch bei ganz vielen anderen Zugvögeln, haben sie eben diesen Frühlingshauch. Wenn sie kommen, ne, im März, dann weiß man, jetzt bald kommt der Frühling. Und das ist ja auch ein
April
Grund,
warum fast, wir... Ende März, Anfang April.
Ja.
Deswegen sind wir eigentlich auch so spät dran mit der Schwalbe. Deswegen habe ich erst gedacht, oh, umso mehr habe ich mich gefreut, dass wir gestern noch welche gesehen haben.
Ja.
Also,
wir sind zu spät, aber... Gerade noch die Kurve
vielleicht. Weil ich habe ja schon oft im Morgenreport hier von unseren Schwalben erzählt, das muss ich jetzt nicht nochmal machen. Aber
doch, ich finde schon, es ist wichtig, dass wir einmal erzählen, wie die brüten und was wichtig ist für
Nein,
das
Brüten. Nein, das mache ich auf jeden Fall, aber ich muss jetzt nicht nochmal erzählen, nochmal alles erzählen, weil ich auch so oft schon erzählt habe, jetzt mache ich es doch, dass diese Schwalbe, mit der verbinde ich wahnsinnig viel, weil seit wir hier auf dem Land wohnen tatsächlich in Brandenburg, weil sie hier einfach noch vorkommt und weil sie ein Vogel ist, der mit einem lebt. Und da kann ich jetzt Mehl und Rauchschwalbe zusammen in einen Topf werfen. Sie umgibt einen den ganzen Tag und man sagt ja, das sagen mir auch viele Leute hier auf dem Dorf, das hat mir auch die Mutter meines Freundes schon gesagt, Schwalben kommen nur zu glücklichen Menschen. So, also ist auch so ein Glückssymbol. Und es ist sehr, sehr spannend.
Mhm.
Mir wurde auch mal von irgendeinem Ornithologen gesagt, dass Schwalben zum Beispiel, obwohl sie ja an Gebäuden oder, also Mehlschwalbe an Gebäuden brütet, komme ich gleich zu, Rauchschwalbe in Gebäuden, dass sie nicht in Ruinen brüten. Also es gibt ja leerstehende Gebäude, das ist ja perfekt eigentlich für die. Ist mir auch mal aufgefallen, auch in Albanien oder so.
Ganz klar beim Menschen,
Kulturfolger. Genau, keine Schwalben, ganz klar beim Menschen.
Ja.
Warum ist das so? Weil da, wo der Mensch ist, war über Jahrhunderte lang Vieh. Also Schweine im Stall, Kühe hinterm Haus, Pferde im Hof.
Ja.
So, und schon hast du die Fliegen und die ernähren sich ausschließlich von Fluginsekten.
Mhm.
Das heißt, ich glaube, die Schwalbe kann jetzt nicht adaptieren. Der Mensch hat ja gar kein Vieh mehr, außer so einen kleinen Hund oder so.
Die denken sich, was zum Höllenarsch geht hier ab? Wo sind denn die ganzen Tiere?
Genau, das denken sie. Das denken sie schon, weil es sind weniger geworden, dadurch, dass es weniger Insekten gibt. Aber ich glaube, es ist der Instinkt, nah am Menschen zu sein, wie auch damals, als wir vom Rotkehlchen erzählt haben. Dass der, man denkt, das Rotkehlchen.
Fällt was ab.
Genau, das Rotkehlchen denkt, es beobachtet den Menschen.
Mhm.
Dabei weiß es nur genau, es fliegt Viehzeug hoch, wenn der Mensch durch den Garten rennt.
Mhm.
So, und ich glaube, so ist es bei den Schwalben auch zu erklären, dass die einfach nah am Menschen sind, weil dort was zu fressen immer war. Und dadurch ist dann dieser Glücksvogel natürlich als Mythos geboren und weil, wie du gesagt hast, die Schwalbe den Sommer ankündigt und wenn sie weg ist, kommt der Herbst. Und das war natürlich vor 100 Jahren, Stichwort Ernte, Landwirtschaft, noch viel wichtiger als heute.
Und ich glaube, wenn ich versuche die ganze Zeit zu überlegen, warum Schwalben von so vielen Menschen die Lieblingsvögel sind. Also man kann schon sagen, die meisten unterscheiden dann Mauersegler nicht von Schwalben, aber sagen wir mal, die sagen dann Schwalben. Die Frieda war ja auch hier in der Sendung, hat uns besucht und hat ja auch Schwalben als ihre Lieblingsvögel angehört. Und ich frage mich, warum das so ist. Und ich glaube, es hat wirklich auch zum einen mit diesem Flug zu tun und sie kommen eben kurz vor der schönen Jahreszeit oder der sonnigen Jahreszeit rüber. Aber ich glaube, es hat auch so ein bisschen mit diesem, es hört jetzt total doof an, aber ich glaube, Schwalbe ist auch so ein, hat auch so ein Freiheits, wieder so ein, die Freiheit und Glück und ungebunden sein und neue Beginnings.
Ich glaube, diese Freiheit vor allem, also weil wer sich einmal wirklich hingesetzt hat und auf dem Dorf ist, auf dem Land ist, in Berlin zum Beispiel oder in Köln wird es wahrscheinlich schwieriger, aber gibt es auch übrigens, also sehr, sehr wenige, aber es gibt Schwalben. Ich spreche jetzt mal von auf dem Land, irgendwo in Brandenburg, wer sich mal hingesetzt hat und die beobachtet hat, so wie ich ungefähr jeden Tag. Die fliegen einfach ganz anders als ein Spatz zum Beispiel. Also die strahlen viel mehr dieses Freiheitsgefühl aus, weil das einfach Flugkünstler sind. Die können, die fangen ja komplett ihr Fressen in der Luft. Die sind nicht ganz, die haben nicht so ganz so kleine Mikrofüßchen wie der Mauersegler. So, also die sind schon öfter am Boden, sag ich mal. Aber die trinken auch, wenn man das mal sieht, die fliegen ganz flach übers Wasser und trinken dann das Wasser mit einem offenen Schnabel. Und deswegen ist das noch mehr Freiheit, weil die so. Oder die Rauchschwalbe bei uns im Stall, da ist ein ganz kleines Fensterchen. Und die fliegt ganz hoch oben am Himmel, man kann es genau beobachten, fängt irgendwas, lässt sich fallen wirklich, die legt die Flügel an, lässt sich komplett fallen aus 10 Metern, 20 Metern, bremst vor diesem Mini-Fenster ab, das kaum größer ist, also es ist in der DIN A4-Seite, mit einem Karacho fliegt die in diesen Stall rein, zu ihrem Nest.
Ja.
Und man fragt sich, also jeder andere Vogel, so ein Spatz, so eine Taube, wäre dämlich davor geflogen. Ja, absolut. Deswegen strahlt die diese Freiheit so aus, weil sie einfach, weil sie so frei, weil sie einfach so wendig. Ja, weil sie so wendig ist, glaube ich.
Ja, ja.
Und deswegen wollen alle auch eine Schwalbe als Tattoo, jedenfalls in Berlin-Friedrichshain in den 90ern.
Ja.
Wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung, ich verbinde Freiheit, das damit.
Die Freiheit. Wir hatten ja auch einen Vorfall hier, als der Podcast schon lief, von dieser einen Frau, die uns gepostet hat. Das war auch eine Rauchschwalbe, die in der Spree, hat sie in der Spree gefunden. Kannst du dich dran erinnern?
Hm.
Und beim, wie sagt man das, Stand-Up-Paddling.
Stimmt.
Hat sie die gefunden, hat sie dann auch wirklich, was ich übrigens ganz toll fand, ich glaube eine Stunde weit zur nächsten Wildvogelhilfe gefahren. Und ich glaube sogar, dass es dem Vogel, das war so ein, ich glaube ein Jungvogel, der war ziemlich schwach, dass der sogar aufgepäppelt wurde. Übrigens nochmal, also wirklich vielen Dank. Und wahrscheinlich, weil du eben meintest, dass sie so ganz nah am Wasser fliegen, hat sie sich vielleicht verschätzt.
Das kann sein.
Ne?
Ja, die Kleinen sind, das sieht man manchmal auch am Himmel, die sind noch nicht ganz so
wendig.
So wendig, ist auch ganz süß. Ja. Die sitzen auch, die Rauchschwalben, das ist auch so süß, die sitzen dann oft, nachdem sie ausgeflogen sind, sitzen sie auf der Dachrinne, aufgereiht. Das sind, die haben manchmal bis zu 5 Junge tatsächlich. Sitzen da, klein und dick, mit ihrem breiten Schnabel, sehen schon aus wie die Alten, sind aber ein bisschen blasser so.
Ja.
Haben noch nicht diese Schmuckfedern hinten, sitzen da und beobachten am Himmel, wie ihre Eltern sich abmühen und da weiterhin Insekten fangen. Gucken, es ist so süß. Gucken
mit diesen riesen Mündern.
Gucken so hoch,
sehen
ja immer so ein bisschen schlecht gelaunt aus, so kleine Vögel. Und dann kann man richtig sehen, wie die Schwalbe, die Mama oder der Papa, angezischt kommt und dann sitzen die da, schwer den Schnabel auf, klein und dick und dann im Vorbeifliegen werden die gefüttert. Und die werden sogar später, wenn sie besser fliegen können, im Flug gefüttert.
Ja, ach, krass.
So, wie zum Beispiel auf dem Titelbild von dem Buch, was wir gerade vorgestellt haben, die Vögel Europas, zu sehen ist. Also die werden im Flug gefüttert und zum Beispiel die zweite Brut, die ist teilweise erst Anfang September, Ende August ausflugbereit. Da kann man sich an einer Hand abzählen, dass die Kleinen das meiste erst auf dem Flug bekommen nach Afrika lernen. Also die fliegen aus dem Nest und dann geht es sofort los. Das ist schon Ist schon krass.
Das ist wirklich krass. Und das sind ja nicht die einzigen Zugvögel, die so schnell als Jungvögel sozusagen mit der Gruppe fliegen müssen. Du hast ja gerade auch schon Afrika gesagt. Wir haben ja eben ein bisschen versucht zu überlegen, weil wir nicht einfach plump Afrika sagen.
Ja, ich hasse es, wenn man immer Afrika sagt. Ja. Das ist ja nun mal kein Land, nicht wahr? Also
ja.
Und es heißt immer so, die Zugvögel ziehen nach Afrika. Mhm. Aber es gibt natürlich Riesenunterschiede.
Ja.
Und es ist
aber es ist ja scheinbar in der Tat so, dass sie wirklich südlich der Sahara. Ne, sich verteilen. Genau.
Also wir wollten nachgucken, in welchem Land denn, weil es gibt tatsächlich Zugvögel, die speziell in einem Land sind. Mhm. Viele Weißstörche sind in Namibia zum Beispiel, weiß ich.
Ja.
Aber was ich gesehen habe, ist, dass sie tatsächlich im südlichen Afrika, südlich der Sahara, überall sind. Und genau, ich glaube, es gibt bestimmt Erhebungen, wer wo ist und so weiter. Aber grundsätzlich kann man sagen, bis nach Südafrika. Und das ist natürlich ganz schön krass für so einen kleinen klitzekleinen Vogel, der dann auch über die Sahara muss und so. Also das ist schon...
Und da sind ja Schwalben auch wirklich Langzügler. Also das heißt, sie fliegen ja auch am Stück sehr, sehr weite Strecken.
Auf jeden Fall welche, die so unwirtlich sind wie die Sahara.
Ja.
Das ist sowas, wo dann in einem Tag durchgezogen wird. Vorher ist so ein bisschen mit dem Nahrungsangebot. Das kann gut sein, dass die Rauchschwalben jetzt, unsere hier von vor 2 Wochen, chillen jetzt vielleicht gerade an der Côte d'Azur oder so. Also in Cannes oder in Nizza. Und hängen da so ein bisschen ab bei den Franzosen. Aber nee, wirklich, also es ist so ein bisschen auch, ich habe als Kind immer gedacht, Zugvögel, wie krass, die fliegen hier am 15. September los und sind 4 Tage später in Namibia. Und das ist natürlich Quatsch, weil die machen schon Stationen. Und es gibt Phasen, wo sie sehr viel fliegen, es gibt auch Arten, die sehr schnell durchfliegen. Aber es gibt auch welche, wie zum Beispiel auch Störche, sieht man ja auch ganz viele, wie sie am Bosporus oder in Spanien noch verweilen und sich zu noch größeren Gruppen zusammenschließen und so.
Und erstmal noch was essen etc.
Ja, genau.
Etc. Ich hatte aber eben noch, was ich noch wichtig finde, ist jetzt, weil wir sind ja in Deutschland, reden auch Deutsch, also vielleicht was wir machen können hier vor Ort,
so einen Kaffee?
Um den Vögeln so ein bisschen unter die Arme zu greifen, weil auch die Rauchschwalben haben es ja immer schwerer in Deutschland. Und da gibt es ja gute Beispiele. Und wir haben ja uns auch gestern schon drüber unterhalten, im Privaten sozusagen, was man da machen kann. Du hast ja auch im Sommer auch schon mal erzählt. Musst du das jetzt nochmal sagen, Philipp? Weil das ist wichtig.
Nee, weil es ist jetzt ja auch die Folge über die Schwalbe. Und ich habe es da leider in jeder anderen Folge erzählt. Nur nicht in der, ne, so. Genau, erstmal, glaube ich, nochmal zurück dazu, wie Mehl- und Rauchschwalben unterschiedlich brüten. Ich weiß da so viel drüber, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir sie hier jetzt haben. Antonia ist in Köln am Stadtgarten, da hat sie Halsbandsittiche, sie andere Arten. Es gibt Arten wie Stieglitze, wo wir uns dann doppeln, wo ich die habe und die auch Antonia hat. Aber bei den Schwalben muss man ganz klar sagen, es sind keine Stadtvögel, also keine Großstadtvögel. Deswegen kann ich da jetzt auch so viel zu sagen. Und zwar, die Mehlschwalbe brütet außen am Haus, immer, also es sind Nester, die außen ans Haus geklebt werden, gerne oben am Übergang zum Dach. Es muss so ein bisschen überstehen oder in so unter Brücken, wo also quasi, es ist offen, aber sicher.
Ja.
So sieht man auch oft, ich war zum Beispiel in Königstein, das ist im Elbsandsteingebirge an der Elbe, da ist so eine Eisenbahntrasse an der Elbe entlang und an der Seite der Elbe auf 100 Metern, ich würde sagen, hunderte Paare, also wirklich kleben an der Brücke, das ist total schön.
Ja.
Direkter Zugang zum Wasser, da ist die Elbe,
perfekt.
Alles voller Insekten, also ist super für die.
Ja.
Genau, Mehlschwalbe außen am Gebäude, Rauchschwalbe immer im Gebäude, gerne so alte Schuppen, früher die Viehställe halt, das war das ganz typisch. Man hat unten die Buchten, wo die Schweine gewohnt haben. Darüber waren immer die Rauchschwalbennester.
Ja.
Und die Rauchschwalbennester sind so halb offen. Das sind wie so kleine Schälchen, die oben offen sind. Und die Mehlschwalbennester sind geschlossen mit einem kleinen Einflugloch. Daran kann man es auch unterscheiden.
Ja.
So, bei uns am Hof leben beide. Im Stall leben die Rauchschwalben. Die Mehlschwalben leben an der Tordurchfahrt, wo man so reingeht in den Hof. Und es waren ja sehr trockene Sommer, die letzten beiden. Und auch der diesjährige war jetzt nicht so wahnsinnig feucht. Und wir hatten Baufahrzeuge auf dem Hof und deswegen gab es hier so Spuren, Fahrspuren von denen. Und die haben sich natürlich, wenn ein halbes Jahr lang Baufahrzeuge auf dem Hof fahren, haben die sich so reingefressen. Und hat es irgendwann mal geregnet und habe ich gesehen, dass eine Pfütze entsteht. Das war aber im März, da war noch keine Schwalbe da. So, und dann kamen die Schwalben und ich habe mich gefreut, habe gehofft, die bauen auch neue Nester oder noch mehr Nester, die Mehlschwalben. Aber es ist nichts passiert. Die sind zu den Nachbarn hin, wo mehr alte Nester waren und bei uns nicht. Wir hatten aber auch nicht so viele alte Nester. Ich glaube, es waren nur so 3-4 Mehlschwalbennester. Und dann ist mir diese Pfütze wieder eingefallen. Da habe ich da einfach ein paar Kannen Wasser reingegossen. Und nach ungelogen 10 Minuten war alles voll mit Schwalben. Alles okay. Voll.
Ja.
Die sehen aus von oben wahrscheinlich die Spiegelung. Ja. Also kann ich mir vorstellen, das ist so. Und es waren bestimmt 40 Schwalben, also Rauch und Mehlschwalben durcheinander an diesem Wasserloch. Und zwar offenbar das halbe Dorf, weil es haben nicht 40 Mehl- und Rauchschwalben bei uns dann genistet,
ja.
Sondern die sind von weit weg gekommen. Und die bauen eben ihr Nest aus Speichel und Erde. Das ist essentiell. Und das bauen sie auch nicht jedes Jahr neu. Die Grundlage bleibt. Das heißt, es ist auch strafbar, die wegzumachen. Die sind super wichtig, weil dadurch, dass es so trockene Sommer gibt, es gibt nicht so viele Pfützen. Es gibt vor allem auch nicht so viele Feldwege, wo es noch überhaupt Erde gibt, weil wenn alles geteert und gepflastert ist, dann gibt es einfach gar nicht die Möglichkeit, selbst wenn es regnen würde, würde das nicht entstehen.
Ja, deswegen, und auch die Nutztierhaltung, haben wir auch gestern gesagt, Landwirtschaft, genau. Alles nach innen gepackt, also draußen sind überhaupt keine Überschwemmungen mehr, wie früher mit den Kühen oder Pferden, die draußen standen mit einem, ich sag mal, so einem großen Napf, nicht Napf, wie sagt man, also Wasserstelle, was dann übergeschwappt ist, ne?
Genau.
Das gibt es ja nicht mehr.
Das gibt es alles nicht mehr. Ja. Und wenn, dann gibt es das irgendwo, aber es ist dann auch zu weit, weil man muss sich vorstellen, so eine kleine Schwalbe kann jetzt auch nicht so einen Haufen Erde im Schnabel ewig transportieren.
Ja.
Und das hat bei uns so super geklappt. Wir hatten dieses Jahr 4 Rauchschwalbenpaare und 10 Mehlschwalben, was echt viel ist. Mehr als früher. Und ich habe richtig gemerkt, weil der Weg dann auch so kurz war. Also die haben dann gesehen, ach, hier ist es ja auch nett.
Gemütlich.
Gemütlich, ja. Hier kann ich mein Nest viel schneller bauen,
ja.
Wegen dieser Pfütze.
Ja.
Habe ich wie so ein Depp da jeden Morgen eine Kanne Wasser reingegossen, aber hat sich total ausgezahlt.
Ja.
Ich glaube, das ist weil wir werden ja gerne gefragt, was kann ich denn tun und so weiter. Ich glaube, wenn man mitten in Berlin-Kreuzberg wohnt, dann kann man da sehr wenig tun, weil du kannst die Schwalben dadurch nicht anlocken. Die brauchen Gewässer oft in der Nähe, weil dort viele Insekten sind. So, da muss man jetzt keine Pfütze auf der Straße machen.
Mhm.
Wenn man aber irgendwo weiß, es sind Schwalben da oder es waren mal welche da oder es ist potenziell ein Lebensraum für die, da kann man das unterstützend machen. Weil ich habe gesehen, wahrscheinlich hätten die Hälfte der Paare hätten bei uns nicht gebrütet. Die hätten wahrscheinlich einfach, die wären hier gewesen, aber sie hätten vielleicht nicht gebrütet. Sie wären kinderlos geblieben.
Ja.
Und dadurch, dass ich es da immer so schön nass gemacht habe, haben sie dann gebrütet. Und das ist natürlich echt ein sehr, sehr schönes Erlebnis dieses Jahr gewesen, dass man so sieht, man kann direkt so helfen. Also das,
ja, und das ist ja jetzt auch keine Riesengeschichte. Nee. Also du gehst ja nicht mal online und bestellst Nist oder Brutkasten, sondern du gehst mit einem Eimerchen Wasser raus. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die so ganz einfach ist und aber niemandem bewusst. Wie gesagt, also ich habe ja auch mit Landwirten, denen war das gar nicht bewusst. Ja. Ne? Und das andere ist, natürlich gibt es auch mögliche Nistkästen und Brutkästen, die man kaufen kann online für die verschiedenen Vögel, auch für Schwalben. Und ich habe das schon häufiger gehört, dass in den verschiedenen Online-Stores und auch Läden Nistkästen angeboten werden, die wirklich nicht hilfreich sind oder noch schlimmer sogar schädlich sind.
Ja.
Das habe ich von der Claudia gehört, auch leider wohl bei Umweltverbänden, Naturschutzverbänden, dass die falschen angeboten werden. Und vielleicht, weil wir jetzt bei der Rauchschwalbe sind, lass uns doch mal darüber reden, was wäre denn da wirklich ein guter, oder worauf achten wir?
Also worauf man achten muss, wenn man auf dem Land lebt, so, ist tatsächlich, weil die Rauchschwalbe in Gebäuden brütet, am allerliebsten in Gebäuden. Die will bei uns auch immer ins Wohnhaus rein. Ne? Die ist super neugierig, die möchte rein. Und die hat, als wir hier Baustelle hatten, wirklich Baustelle, da war noch alles offen. Und das fanden die total geil. Wir hatten hier auf der Baustelle zwei...
Das ist mega. Hier ziehe ich ein.
Hier ziehe ich ein. Und vor allem, wir haben zwei alte Ställe, die waren auch offen. Aber die wollte unbedingt in diese Baustelle, weil da den ganzen Tag Bauarbeiter waren. Ja. Ist reingeflogen, hat zwei Nester gebaut. Ich habe den Bauarbeitern gesagt, hier, guck mal, tut mir leid, da müsst ihr jetzt leider drumherum. Die waren auch super süß und haben das dann auch gemacht. So. Hm. Aber ging dann wirklich nur für letztes Jahr, weil ich kann jetzt, dann halten mich für alle für verrückt, wenn ich jetzt im Schlafzimmer einfach so eine Schwalbe hätte. Das ist nicht geil. Nee, aber was ich damit sagen will, wenn man so alte Ställe hat oder alte Schuppen oder wie auch immer, Fenster auf ist immer gut, es sei denn, man lagert da wichtige Dinge, wie auch immer, aber so...
Oder Türen. Mhm.
Genau, genau, einfach, denen reicht tatsächlich so DIN A4 großes, wenn es so ein kleines Fenster ist, das reicht denen tatsächlich, wo sie so beschwingt durchfliegen können. Das auf jeden Fall, weil ja. Es gibt auch viele Leute auf dem Land, die hätten diese Möglichkeiten, aber es muss eben alles akkurat, sauber, geschlossen sein. Mhm. Da wird kein Stall mehr geöffnet. Und ich habe zum Beispiel...
Oder es ist offen und dann sehen sie einen Vogel und dann wird es zugemacht. Also genau. Das muss man auch mal klar so sagen.
Das auch. Ja, weil die sind aber auch natürlich, die Nachbarin hier auf dem Dorf, da sind die in der Waschküche. Und es ist halt, die sagt zu mir halt auch, sorry, aber ich mache alles auch für die Schwalben. Die wollen immer in die Waschküche, wo sie das Fenster aufmacht, damit es irgendwie nach dem Waschen da nicht die Luft steht. Und gerade in der Waschküche ist halt Kacke, weil die scheißen, das muss man auch dazu sagen, die scheißen wirklich, wenn die Jungen eine Woche alt sind, geht's los, die halten den Arsch aus dem Nest und du hast unten einen Riesenhaufen Scheiße und bei uns im Stall sieht's richtig Kacke aus, man kann's nicht anders sagen.
Ja.
So.
Ja.
Und wenn ich so eine Oma wäre, die irgendwie ein bisschen spießig, klar, fände ich nicht gut, aber ich würde dann da so ein Brettchen anbringen oder so, genau. Es gibt so Möglichkeiten, das geht alles, ne? Weil es fällt den Leuten auch auf, es werden weniger Schwalben, das auf jeden Fall, die sagen mir alle, früher waren es doppelt so viele und wenn man mal nach Westdeutschland guckt, wenn man mal in westdeutsche Dörfer guckt, tatsächlich, da gibt's...
Es ist auf jeden Fall runtergegangen und sie sind ja auch jetzt auf dieser Vorwarnliste, der roten Liste, habe ich gelesen.
Ja.
Ja, also kann man sich ja auch vorstellen, du hast ja auch schon gesagt, sie essen Insekten, dann ist ja auch der
Gedanke, Fluginsekten.
Genau, der Gedankenweg nicht weit, auch die Insekten, das große Insektensterben. Also ich glaube, von jeder Seite haben es die Vögel oder gerade auch Schwalben nicht einfach.
Nee, nicht einfach, aber vor allem, weil es, die sind sehr, sehr, sehr spezialisiert auf diese Fluginsekten. Du kannst denen nicht irgendwelche Mehlwürmer aus dem Anglerbedarf hinlegen.
Ja.
Das geht gar nicht. Also das würden die nicht annehmen, das können die gar nicht und das würden sie nicht verdauen können. Deswegen ist so, ja, also Vögel füttern im Winter ist auch eine gute Sache, machen wir beide ja auch, total wichtig.
Ja.
Aber damit kann man jetzt nicht sagen, ich tue was für die Vögel, weil es sind immer nur bestimmte Arten, die man dadurch tatsächlich fördert. Ne?
Ja.
Also das ist bei mir am Futterhaus genauso da. Die Feldsperlinge, die ich habe, die machen sich einen schönen Winter bei mir.
Ja.
Aber die Lerche auf dem Feld, die immer weniger wird, oder die Schwalbe oder so, die von diesen Insekten abhängig ist, die kann ich gar nicht so unterstützen. Nee. Da muss ich wieder einmal das Thema, da muss ich in der Landwirtschaft was ändern. Gesundheit.
Danke.
Also so, es muss einfach, es ist ein zu großes Thema. Aber solange kann man schon was tun. Erstens, indem man sich dessen bewusst ist. So, und wenn man einen großen Garten hat, kann man natürlich alles für Insekten tun und so weiter. Und vielleicht sogar mal eine Stalltür offen lassen, aber auch da...
Oder ein Fensterchen.
Oder ein Fensterchen. Ja. Da ist aber wichtig, dass man sich mal umhört, gab es hier mal Schwalben, weil da steigen die Chancen dann. Also wie gesagt, du kannst nicht einfach Tür auf und hoffen, da kommt eine Schwalbe, das glaube ich nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ja, ich habe jetzt auch mal geguckt, so wegen unserer Musik, ich weiß nicht, darf ich damit jetzt beginnen schon?
Ja.
Und also Swallows, im Englischen Schwalbe, dachte ich, ja, da kommt bestimmt viel. Gibt es auch, aber ich kann jedem nur nochmal ermutigen, der Musik macht, da einen schönen Song zu machen. Also was richtig Gutes habe ich nicht gefunden.
Das ist doch mal was. Hören wir hören MusikerInnen zu. Wir wünschen uns einen richtig schönen Schwalben-Song.
Ja, Swallow. Ich meine, Swallow wird ja das Wort sehr oft genutzt. Swallow heißt ja nicht nur Schwalbe, sondern auch Schlucken. Und da gibt es...
Ferkel.
Ja, gibt es Millionen Songs. Swallow the pain. Also nicht nur, verstehst du, jetzt nicht nur im Sexuellen, sondern auch in den Emotionen. Und das habe ich runtergeschmissen.
Wir hätten jetzt einen Song mit Swallow the pain. Eigentlich.
Ja, hätte man auch machen können, aber ich habe mich entschieden, unseren, man könnte fast sagen, Signature-Song.
Das stimmt.
Also auf jeden Fall ein Song, den wir beide sehr lieben. Und da wollte ich dich fragen, wann hast du den kennengelernt, den Song? Weil schön, ich kann es dir genau sagen.
Ich kann es auch sagen. Schönen Gruß an meinen Ex-Freund, mhm. der wahrscheinlich nicht zuhört.
Ja.
Heimlich vielleicht. Wir haben ja noch gar nicht gesagt, wie der Song heißt. Können wir gleich sagen. Der war ein großer Eels-Fan. Ist ein großer Eels-Fan und der hat, als er mich kennenlernte und meine Vogelliebe kennenlernte und das auch ganz toll fand, hat er mir dieses Lied immer gezeigt und das immer für mich auch so, das war sein Lied, was er mit mir verbunden hat.
Weißt du, welches Jahr das war?
Dass er mir das gezeigt
ja.
hat? 2008?
Okay, ja.
9?
Ja.
Oder gab es denn da noch nicht den Song?
Doch. Gut. Ich frag einfach nur so, weil ich es interessant finde, weil ich noch genau weiß, wie ich den okay. kennengelernt habe.
Jetzt sag doch mal, wie der Song heißt.
Der Song heißt I Like Birds von der Gruppe oder Musikgruppe Eels.
Genau.
Ich erzähle gleich ein bisschen mehr davon, aber ja. Davor mal, wie ich den kennengelernt habe. Und es unterscheidet sich gar nicht so weit von dir, weil ich hatte auch eine längere Affäre mit einem jetzt noch sehr, sehr guten Freund von mir, der einen ausgezeichneten Musikgeschmack hat. Der hat mir ganz viele tolle Interpreten gezeigt, die ich auch bis heute höre. Und ich weiß noch, dass er, und das muss gewesen sein im Jahr 2001 oder 2002, wo er mir Eels vorgestellt hat. Und
meinte, da waren die mal, doch auch recht neu dann noch, oder?
Da kam auf jeden Fall das Album raus,
ja, genau.
Worauf I Like Birds ist. Mm. Und zwar heißt das Album Daisies of the Galaxy.
Mm.
Ist ein unglaublich schönes Album.
Ist wirklich super. Ist auch sehr zeitlos, muss ich sagen.
Absolut also, zeitlos.
Kann man immer, das ist 20 Jahre her. Das ist genau. schon krass.
Und ich weiß noch, dass ich das gehört habe. Und I Like Birds habe ich von Anfang an sehr gerne gemocht wegen dem Inhalt. I Like Birds fand ich super, dass er sowas singt. Aber das Album an sich hat auch 2-3 andere Lieder, die wunderschön sind. Unter anderem das Lied Daisies of the Galaxy. Das ist, ich glaube, eins meiner Lieblingslieder insgesamt. Wunderschön. Man muss dazu sagen, für alle, die sich jetzt Eels mal anhören wollen, der hat ein enormes Repertoire, hat ganz viele Alben rausgebracht bis heute und hat auch sehr dunkle Alben
das
rausgebracht.
Also ich war auch mal geschockt, weil ich wollte dann auch mehr hören
ja, ja.
und war dann so, boah, nee.
Nee, der hat also das Album vor Daisies of the Galaxy, das heißt, ich komme gerade nicht drauf.
So ein komischer Name für ein Album.
Warte mal, genau, Electroshock Blues heißt mhm. das Album davor. Und da, jeder, der den ein bisschen kennt, den Sänger, der heißt, den kann ich dir mal raus, und der heißt Mark Oliver Everett.
Und Eels so, schreibt man übrigens mit Doppel-E-L-S, ne? Also wenn
genau.
man das so hört,
genau.
nicht das jetzt hier, heißt das Aale eigentlich?
Ja.
Die Aale?
Ja, würde ich sagen.
Eels.
Ja. Eel ist
ein, nicht
ist
die,
ein
es Aale. Heißt ja nicht this,
ja.
also einfach Aale, Eels. Ne?
Ja, würde ich sagen,
ich
ja.
Ich glaube auch.
Und ist ja eine Gruppe eigentlich,
ja.
aber er
ja.
ist, wie gesagt, der Singer oder der Frontman, cooler Typ. Und der hatte eben jetzt, um zurückzukommen auf I Like Birds, 2 Jahre davor seine Schwester verloren an einem Suizid. Die Schwester hat sich das Leben genommen und im gleichen Jahr ist die Mutter Krebs, an Krebs erkrankt und auch ein Jahr später daran gestorben.
Mhm.
Und Electroshock Blues, das Album davor, ich glaube, das war nur 1,5 Jahre davor, ist sehr, sehr, sehr dunkel, weil er verarbeitet diesen Verlust, ne? Von der Schwester, von der Mutter. Auch wunderschönes Album, aber richtig. Also es ist wirklich, ich sag mal, dunkler. Und und Daisies of the Galaxy kam eben 1,5 Jahre danach. Und da merkt man richtig diese Freude am Leben wieder, oder dass er versucht, sich durch dieses Album auch diese Freude wiederzugeben. Und da passt eben dieses I Like Birds so gut, weil er sich an etwas, wo wir auch schon so oft drüber geredet haben, an so was Kleinem
ja.
und an was Alltäglichem erfreut.
Eigentlich bringt deshalb, hast du auch Signature Song gesagt, bringt das, glaube ich, unsere ganze Vogelliebe und diesen Podcast
ja.
und alles, was man oft nicht in Worte fassen kann. Aber du hast es gerade in Worte gefasst,
ja.
nämlich dieses kleine, alltägliche, wie
Glück.
Einem das Herz hüpft, wenn man das sieht. Wie mir zum Beispiel das Herz hüpft, wenn ich die ersten Schwalben im Frühjahr
genau.
hier wieder fliegen sehe.
Genau.
Das ist ein Gefühl, das kann ich jedem nur mal wünschen, weil das ist wirklich Es ist wie verliebt sein, so ein bisschen.
Ja, das ist das Schönste. Und genau. Ich finde, es ist auch so naheliegend, dass er gerade dieses Lied geschrieben hat nach diesem großen Verlust. Weil wenn du suchst nach Schönheit und, nicht Schönheit ist das falsche Wort, aber nach etwas, was Sinn macht im Leben und was dich glücklich macht und so, dann passt das eben so gut, dass er das nach dieser tiefen Krise, dieses Album und diese Schönheit, das geht ja durch das ganze Album, diese Schönheit, die sich so öffnet, das hat er da in diese Lieder gefasst. Ja. Und deshalb, ja, das ist ein toller Song und den spielen wir jetzt,
Den spielen wir jetzt noch nicht, weil ich nicht, dass Beschwerden kommen. Normalerweise erinnere ich dich jetzt daran, wir müssen erst den neuen Vogel ziehen.
Machen wir nicht.
Machen wir diesmal nicht.
Nein.
Machen wir nicht.
Nein, Shadows.
Die Dose steht in Köln und da steht sie auch gut.
In Köln am Ring, ja.
Da steht die Dose, die ist so wertvoll, dass Antonia gesagt hat, die nimmt sie nicht mit nach Berlin und auch nicht mehr nach Brandenburg. Und
Gott sei Dank, sonst wäre sie im...
Sonst wäre sie, da schließt sich der Kreis, wahrscheinlich im Koffer. Und jemand hätte dann jetzt so eine Dose mit Vogelnamen. Würde sich denken, was ist das denn? Ja. So, also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir ziehen heute keinen neuen Vogel, weil nächstes Mal... haben wir uns überlegt, sind wir einfach dran. Und wir verraten jetzt mal nicht, welchen Vogel wir dran nehmen, sondern...
Da werden wir uns noch drüber unterhalten.
Wir werden uns einen Vogel wünschen. Ich habe so ein paar auf meiner Liste, die ich super gerne machen würde. Und ich freue mich, dass wir jetzt endlich uns einfach mal einen Vogel wünschen dürfen. Ja. Und nicht immer nur ihr.
Ja, finde ich gut.
So. Das machen wir. Darauf freue ich mich. Also, es gibt keinen neuen Tagesvogel. Ihr müsst euch überraschen lassen und dann wieder einschalten. Und jetzt gibt es von den Eels...
I like birds.
Den schönsten, wirklich den allerschönsten.
Das ist das allerschönste.
Man fängt direkt an zu grinsen, wenn es losgeht. Also ich.
Tschüss!
Naja, wir sagen jetzt Tschüss und sitzen uns aber gegenüber. Das ist schön. Also, ich könnte mich dran gewöhnen. So, jetzt sagen wir Tschüss an die Endgeräte.
Ja.
Und wir setzen uns jetzt in die Sonne. Tschüss!
Yeah. Tanzen.
Antonia tanzt jetzt! Endlich können wir tanzen!